Halleluja. Lass uns noch einmal aufstehen. Wir wollen einfach jubeln über unseren Herrn, über unseren König, über Jesus. Er ist vollkommen, er ist allmächtig. Niemand ist wie er. Er ist außergewöhnlich, einzigartig. Er ist vollkommen, er ist übernatürlich, er ist hier, er ist gegenwärtig, er ist unser Heiler, er ist unser Erlöser und er ist der einzig wahre Gott, den es gibt. Amen. Halleluja. Amen. Gott ist so, so gut. Ich hab mich sowas von gesegnet. Ich habe gedacht, wir haben nur 5 Minuten Lobpreis gemacht, weil das einfach so eine gigantische Gegenwart Gottes war. Vielen, vielen Dank dafür. Hey, so eine Ehre, ein Vorrecht, hier bei euch zu sein. Ich bin zum ersten Mal hier, deswegen habe ich auch mein Täschchen bekommen, beziehungsweise Willkommensbeutel. Darauf freue ich mich voll. Wisst ihr, ich mag Geschenke, ich weiß nicht, wie es euch geht. Deswegen, ich strecke immer. Beim nächsten Mal werde ich wieder strecken, egal. Aber hey, vielen, vielen Dank. Es ist wirklich eine Riesenfreude, Riesenvorrecht. Der Ruf von strahlender Freude, Missionswerk strahlender Freude, eilt euch voraus. Ich liebe eure Leiter, Edmund, Daniel und die anderen. Hey, Edmund und Daniel sind so meine Favorites im Königreich Gottes. Ich darf das nicht so laut sagen, okay? Aber ich freue mich jedes Mal, sie zu sehen. Jedes Mal. Letztes Jahr war ich mit dem Daniel. Wir waren gemeinsam noch mit jemand anderem Motorradfahren. Haben eine Motorradtour gemacht, Halleluja, haben gedacht, hey, weißt du was, wenn gesamte Männer dabei sind, so wie der Daniel, dann kann nichts passieren, ich bin dabei, Halleluja. Genau, deswegen, ich fahre nur noch Motorrad, wenn der Daniel dabei ist. Hey, vielen, vielen Dank, es ist kein leichtes für mich, es ist wirklich ein Vorrecht, eine Ehre, hier bei euch zu sein. Mein Name ist Herbois Sirovina. Krass, gell, Mann, brutale. Hey, wir haben Kroaten hier, haben wir Kroaten hier? Wow! Hey, da auf! Spürt ihr, wie die Salbung hochgeht, sobald Kroaten rein? wisst ihr was? Ich weiß nicht, haben wir hier Leute, die in Sprachen reden? In Sprachen, ja? Okay, wenn ihr ganz lange in Sprachen redet, irgendwo dazwischen sagt ihr meinen Namen. deswegen ganz einfach. Meine Frau. Meine Frau nennt mich Schatz. Ich weiß nicht, ob sie süß sein will, ob sie noch immer nicht weiß, wie man meinen Namen ausspricht, aber egal. Ich bin vorgestern Abend bin ich aus einer Tour zurückgekommen. Ich war in Indien, Nepal und Sri Lanka. In Indien bin ich Pastor Lambu. Pastor Lambu. Pastor, der Große. In Sri Lanka bin ich Pastor Usa. Weil in Singalesisch heißt es der Große. In Amerika nennen sie mich H. Was für ein Humor Gottes. Niemand kann sich meinen Namen merken. Auch wenn sie Predigten von mir anhören wollen, kann niemand eintippen, weiß, man findet mich nicht. Egal. Voll gut, weißt. Deswegen kriege ich auch in jedes Land, das ich gehe, kriege ich ohne Probleme meine Visas. Warum? Weil niemand kennt mich. Aber hey, es ist auch ein Vorrecht, einfach den Herrn groß zu machen, Jesus groß zu machen. Und ich bin so glücklich, Pastor zu sein. Weil wenn ich nicht Pastor geworden wäre, wäre ich wahrscheinlich Priester geworden, weil ich bin römisch-katholisch aufgewachsen. Hättest du mich früher gefragt, hey, was willst du mal werden, habe ich immer gesagt, Priester. Und als ich 12 Jahre alt war, hatten wir einen Pfarrer als Religionslehrer. Und er hat zu mir gemeint, hey, Pater Mario, willst du wirklich Priester werden? Ich habe gesagt, auf jeden Fall, weil ich will Jesus dienen. Ich wollte schon von keinem des Beinen an, wollte ich wissen, hey, was für Schuhe hat Jesus getragen, welche Haare, wie hat er gerochen, wie groß war er, welche Klamotten. Ich wollte alles von Jesus wissen. Ich habe einfach Jesus geliebt, aber noch nicht gekannt. Und er hat zu mir gesagt, hey, willst du wirklich Priester werden? Ich habe gesagt, auf jeden Fall. Und dann hat er gesagt, hey, im Kloster haben wir noch einen Platz frei. Wenn du willst, können wir dir da einen Platz reservieren, dich da hinschicken, um zur Ausbildung. Dann habe ich gesagt, okay, hey, geht es da um Jesus? Sagt er, ja, ja, ja. Ich sage, wow, das ist echt gut. Habe ich gefragt, hey, gibt es da Mädchen? Dann habe ich gesagt, nein. Habe ich gesagt, dann ist nichts für mich. Und so bin ich dann Pastor geworden. Halleluja. Kurzfassung meines Zeugnisses, okay. Ich habe den Herrn gefragt, Herr, über was darf ich heute sprechen? Mit was willst du meinen Mund heute füllen? Und ich glaube wirklich, dass es eine Botschaft ist. Ich hoffe, dass wir tiefer in die Gegenwart des Herrn reinkommen. Und lasst uns gemeinsam 2. Mose Kapitel 3 aufschlagen. 2. Mose Kapitel 3, Abvers 7. 2. Mose, ich mache es einfach für euch, es ist das zweite Buch von Anfang an, deswegen müsst ihr nicht lang suchen. Der Herr aber sprach, gesehen habe ich das Elend meines Volkes in Ägypten und sein Geschrei wegen seiner Antreiber habe ich gehört. Ja, ich kenne seine Schmerzen, Vers 8, und ich bin herabgekommen, um es aus der Gewalt der Ägypter zu retten und aus diesem Land hinauszuführen in ein gutes und geräumiges Land, in ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Halleluja. Ich liebe diese Bibelstelle. Wieso? Weil Gott es liebt, uns in mehr Freiheit hineinzuführen. Aber nicht nur, weil er Gott es liebt, uns in mehr Freiheit hineinzuführen, sondern weil Gott eine Verheißung für uns hat. Gott hat eine Verheißung für uns. Und die Verheißungen sind gewaltig. Die Verheißungen sind riesig. Die Verheißungen sind sowas von glorreich. Die Verheißungen sind sowas von herrlich. Aber die Verheißungen sind immer dafür da, damit er verherrlicht wird. Und das Interessante ist an dieser Bibelstelle ist, dass du siehst, hey, Gott sagt, ich will sie hinausführen. Wo ich hinausführen? In ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Aber wisst ihr, was interessant ist? Wenn du dir mal anschaust, wo Ägypten ist, wo sie in Sklaverei waren, wo die Israeliten gefangen waren sozusagen und die als Sklaven gearbeiten mussten. Und als Mose kam und gesagt hat, hey, Gott hat was für uns. Gott hat ein Land voller Milch und Honig, Verheißung für uns. Und sie wurden überzeugt und haben gesagt, okay, wir kommen mit. Und das Interessante, wenn du dir anschaust, wie der Weg war, wie sie dann rausgegangen sind, ist, wenn Ägypten hier ist, ist das verheißene Land im Nordosten. Im Nordosten ist das verheißene Land, das damalige Kanaan, das heutige Israel, im Nordosten. Aber die Sache ist die, als sie rausgekommen sind, als sie dann über das Rote Meer durchgelaufen sind, wo Mose sie hinführt, ist in den Süden. In den Süden. Und du denkst dir, hey, Mann, Schrott, sein GPS ist falsch, irgendwie sein Navi funktioniert nicht. Mose, weil ich meine, okay, wir wissen, du bist schon 80, vielleicht klappt es oben nicht mehr und so weiter. Aber Mose wusste ganz genau, was er macht. Das Volk dachte, hey, es geht in Norden, weil da ist die Verheißung, da ist Milch, da ist Honig. Aber wo führt sie Mose hin? Mose führt sie in den Süden. Da ist es einfach nur Wüste, da ist es steinig, da ist es heiß, da gibt es keinen Regen, da gibt es kein Milch und Honig. Und dann irgendwann merkst du, hey, die Israeliten fangen an zu meckern. Die Israeliten haben ein Problem. Die Israeliten wünschen sich sogar Ägypten wieder zurück. Und die einzigen, die nicht meckern, sind Mose, Josua. Sie meckern nicht. Und die Frage ist, wieso ist es so? Wieso ist es so, dass das verheißene Land im Norden ist? Das verheißene Land ist da oben, aber Mose führt sie in den Süden. Mose wusste ganz genau, wohin er sie führt. Weil die Sache ist die, dass wir ganz oft denken, dass die Verheißung die Endstation ist. Und das ist ganz oft ein Thema, auch bei uns Christen, die wir wissen, hey, dass Gott alle Dinge tun kann, dass Jesus allmächtig ist, dass er uns versorgen kann und nicht nur versorgen kann, sondern dass unser Glas sogar überfließen wird und so weiter. Und hier sind die Israeliten und sie meckern. Warum? Weil ihre Endstation in ihrem Kopf, sie haben die Verheißung im Sinn, aber Mose hat was ganz anderes im Sinn. Mose hat nicht die Verheißung im Sinn, weil die Verheißung ist nicht die Endstation, die Verheißung muss immer eine Zwischenstation für uns sein. Wieso führt sie Mose in den Süden? Weil das der Ort war, wo er Gott begegnete. Und er sagt sich, hey, 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 die Verheißung ist schön, aber die Begegnung ist das, was wir brauchen. Und er sagt sich, hey, ich habe da eine Begegnung gehabt mit Gott, einen Ort der Begegnung. Weißt du was? Ja, Gott, da oben fließt Milch und Honig, aber ich muss jede einzelne Person dahin führen, dass sie Gott erleben, so wie ich sie erlebt habe. Ich will, dass jede einzelne Person wirklich einen Ort der Begegnung findet, wo sie Gottes Angesicht sehen, so wie ich es gesehen habe. Ich, derjenige, der gestottert hat, ich, derjenige, der Angst hatte vom Pharao, ich, derjenige, der geflohen ist 40 Jahre lang, aber diese Begegnung mit Gott hat mein Leben verändert. Dass er so mutig war, dass er siebenmal vom Pharao stand und zum Pharao gesagt hat, lass mein Volk gehen. Lass mein Volk gehen. Und was er gesehen hat, ist aber, hey, ja, die Verheißung ist schön, die Verheißung, wir kommen zur Verheißung, die Verheißung ist toll, aber die Verheißung ist nicht die Endstation. Die Verheißung muss immer eine Zwischenstation für uns sein. Die Endstation ist immer die Begegnung mit Gott. Und er weiß, wenn ich sie in die Begegnung hineinführen kann, die ich hatte, dann wird nichts unmöglich sein. Weil es ist Gott derjenige, der das Unmögliche möglich macht. Es ist er ist derjenige, der versorgt und immer Versorger bleiben wird. Er ist derjenige, der erlöst und immer Erlöser sein wird. Er ist derjenige, der heilt und immer Heiler sein wird. Er ist derjenige, wenn seine Gegenwart da ist, dann ist nichts unmöglich. Und ich liebe das an Mose, seine Herzenshaltung, weil seine Herzenshaltung, deswegen meckert Mose nie, du siehst ihn nie meckern, weil er hat nie die Verheißung im Sinn, er hat immer die Begegnung im Sinn. Und egal wie die Umstände sind, egal wie es ist in der Wüste, egal wie es gerade, wie die Sonne scheint, egal wie es gerade um dich herum ist, wie es stürmt, wer meckert, er hat immer die Begegnung im Sinn, deswegen meckert Mose nie. Aber hier haben wir die Israeliten, sie haben ja die Verheißung im Sinn. Du hast doch gesagt, Milch, Honig, du hast doch gesagt, hier wird die Versorgung sein. Wo ist es, Mose? Warum? Weil sie die Verheißung im Sinn haben. Und ja, hey, wir freuen uns auf die Verheißung, wir schauen auf die Verheißung, wir lieben die Verheißung, aber ich will euch ermutigen, hey, die Verheißung ist immer nur die Zwischenstation, die Endstation ist immer die Begegnung mit Gott. Immer die Begegnung mit Gott. Und ich liebe dieses Leben von Mose. Weil was du siehst, ich habe vorhin beim Eheseminar, hab ich das erwähnt, ich habe gedacht, dass 2. Mose 24, 9 bis 11, das ist der ultimative Bibelvers ist. Ich habe immer gedacht, das ist die Endstation des Lebens. Ich habe gedacht, das ist die vollkommene Begegnung mit Gott. Weil in 2. Mose 24, Vers 9 bis 11 liest du, dass Mose, Aaron, Nadab und Abihu und die 70 Ältesten, sie gehen auf den Berg hoch. Und dann sagt die Bibel etwas, was mich einfach nur in Staunen versetzt. Die Bibel sagt, dass sie Gott schauten und mit ihm aßen und tranken. Und für mich ist so, ja, das will ich auch. Ja, das will ich auch. Und das war jahrelang, war das mein Bibelvers. Weil ich gedacht habe, boah, Gott hat noch so viel mehr, Gott hat noch so viel mehr. Und das ist Kapitel 24 und 5 Kapitel später. Was du dann siehst, ist, dass die gleichen, bis auf Mose und Josua, bauen das goldene Kalb. Bauen das goldene Kalb. Ich finde sowieso erstaunlich, wie kannst du Gott schauen und dann essen und trinken? Hey, mein Mund wäre offen, weiß alles, wird rausfließen. Ja, Gott. Und du denkst, das ist so, wie geht es? Und dann liest du Kapitel 33 und das ist eins der wundervollsten Kapitel. Mit so vielen Edelsteinen dazwischen in diesen Versen. Du liest, wie Mose, mögliche Spurgeon, sagt, das mutigste Gebet aller Gebete gebetet hat. In Vers 18 sagt er, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Die Sache ist nur die, in Vers 11, 7 Verse davor, steht, dass Mose Gott schaute und mit ihm redete wie ein Freund mit einem Freund. Und du fragst dich, hey Mose, das ist vollkommen, weißt du, so wie kannst du danach noch sagen, lass mich deine Herrlichkeit sehen? Weil die Sache ist die, wenn du Hunger nach Gott hast, egal wie viel er dir gibt, du wirst immer mehr Hunger bekommen und willst immer mehr von ihm haben. Weil das ist, wie er ist. Aber wieso konnte Mose dieses Gebet beten? Das ist meine feste Überzeugung. Ist, in Vers 11 hat er ihn von Angesicht zu Angesicht geschaut, wie ein Freund mit einem Freund redet. Das ist sowas. Oh! Und in Vers 18, 7 Verse später sagt er, lass mich deine Herrlichkeit sehen, da gibt's mehr, Herr. Und wieso ich glaube, wieso er dieses Gebet beten konnte, ist Vers 13. In Vers 13 sagt er, lass mich deine Wege kennen. Lass mich deine Wege kennen. Ich glaube, das ist das, was Gott für uns hat. Ich glaube, dieser tiefe Ort der Begegnung, wo es uns noch so viel krasser flasht, als wir das, was wir jemals erlebt haben, ist, wenn wir unser Leben sowas von beugen, unser Leben sowas von niederlegen, unser Leben sowas von als lebendiges Opfer ihm darstellen, dass wir sagen, lass mich einfach nur deine Wege kennen. Weil wenn du seine Wege kennst und dich in seine Wege übergibst, dann kannst du solche krassen Gebete beten wie, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Lass mich mehr von dem sehen, wer du bist. Lass mich mehr von dem haben, was du hast. Ich will mehr und tiefer in dich hinein. Deswegen, als sie Gott schaut, mit ihm aßen und trinken, alle anderen gehen den Berg runter. Mose sagt nicht ich gehe weiter hoch. Es gibt mehr. Ich gehe weiter hoch. Ich gehe weiter hoch. Ich gehe weiter hoch. Auch wenn mich das Leben kostet, ich gehe weiter hoch. Ich gehe weiter hoch. Ich gehe weiter hoch. Ich liebe das. Ich liebe die Geschichten der Apostel und eins der festen Beweise für mich, der handfesten Beweise, dass Jesus Christus auferstanden ist, ist das Leben der Apostel. Wie können Apostel, die so verängstigt waren, abgehauen sind, bis auf Johannes, plötzlich Jesus predigen und nicht verleugnen, dass er auferstanden ist? Wie können Apostel, die verängstigt waren, die nicht nur überrascht waren, sondern die enttäuscht waren, plötzlich so mutig werden, dass sie gesagt haben, wie wie Petrus angefangen hat zu predigen, weil er etwas, was den Auferstandenen gesehen hat. Und als sie ihn dann, die Geschichte sagt uns, als sie ihn gekreuzigt haben, warum? Weil er nicht verleugnete, dass Jesus Christus auferstanden ist, sagt er, ich bin nicht würdig, so gekreuzigt zu werden wie Jesus. Kreuzigt mich kopfüber. Wie kann es sein? Wie kann es sein, dass solche Menschen, die so enttäuscht waren, so voller Angst waren, verängstigt waren, abgehauen sind, plötzlich so mutig sind und nicht verleugnen, dass Jesus Christus auferstanden ist. Nicht nur er, die anderen wurden zersägt in zwei. Bartholomäus wurde gehäutet beim lebendigen Leib und hat sich dann kreuzigen lassen. Er hätte sein Leben verschonen können. Sag doch einfach nur, dass Jesus nicht auferstanden ist. Aber sie konnten nicht. Warum? Weil etwa diese Erfahrung des Auferstandenen sie sowas von geprägt hat, dass sie gesagt haben, unser Leben ist nichts wert. Wir können nicht verleugnen, dass Jesus Christus auferstanden ist. Das ist ein handfester Beweis. Niemand kann mir sagen, dass Leute sowas von verändert werden, verwandelt werden von einem Tag auf den anderen, wenn Jesus nicht leben würde. Jesus lebt. Und das ist, was wir verkünden. Jesus ist Gott. Jesus ist allmächtig. Jesus ist unter uns. Jesus ist derjenige, den wir lieben, den wir nachfolgen. Auch wenn sie uns steinigen, zersägen, lebendigen Leib häuten wollen oder kreuzigen. Jesus lebt. Ha. Und was Gott möchte, ist, Gott möchte diese tiefe Begegnung mit uns. Er möchte einen Ort der Begegnung für uns schaffen. Wir können uns das nicht vorstellen. Wir können uns nicht vorstellen, wie sehr Gott möchte, dass wir ihm begegnen auf eine so tiefe Art und Weise, die unser Leben sowas von befeuert, unser Leben sowas von umgestaltet, dass wir wirklich so verrückt sind zu glauben, dass es eine Erweckung in Deutschland geben wird. Dass wir so verrückt sind zu glauben, dass Gott Tote auferweckt. Dass wir so verrückt sind zu glauben, dass Gott Dinge tut, die wir uns nicht mal vorstellen können. Und wisst ihr was? Ich glaube nicht mal, dass es dafür großen Glauben gibt. Ich glaube einfach nur, dass es lebendigen Glauben benötigt. Wenn wir die Schritte gehen, die er gesagt hat, dann wird er die Dinge tun, die er versprochen hat. Amen. Wie ich liebe Israel. Israel ist so cool. Vor einigen Jahren habe ich 17 Leute mit nach Israel genommen und wir haben einfach unterschiedliche Orte besucht. Und was wir dann gemacht haben, wir sind an einen Ort gegangen, Gartengrab, vielleicht sagt euch das was. Naja, anyways, es ist auf jeden Fall leer, das habe ich gesehen. Das Gartengrab ist, wo manche glauben oder viele glauben, dass es Jesu Grab ist. Und was wir gemacht haben, wir haben dort einfach nur gebetet, um die Auferstehungskraft gebetet. Und wisst ihr was, wir haben uns nicht viel Gedanken gemacht. Wir haben einfach gedacht, hey, Jesus sagt Auferstehungskraft, come on, wir beten für die Auferstehungskraft. Am nächsten Tag gehen wir durch die Altstadt, gehen durch das Damaskustor und laufen sozusagen, wollen Richtung Klagemauer gehen. Und es war auf einmal so ein Pulk von Menschen, so viele Menschen da. Und das ist ja das arabische Viertel, wo wir gedacht haben, wie kommen wir jetzt da durch? Und plötzlich haben die Menschen uns einen Weg eröffnet, wo wir durchgehen konnten. Und ich habe gedacht, wow, hey, wie nett von denen. Und wir sind dann durchgelaufen. Doch was dann passiert ist, wir standen da und da ist ein toter Leib gewesen. Ein toter Leib ist da gewesen. Warum? Das war einer, der in der Müllabfuhr gearbeitet hat und ist vom Dach runtergefallen. Und da war ein polnischer Arzt, der Englisch gesprochen hat. Und ich habe ihn gefragt, hey, was ist passiert? Dann hat sie mir gesagt, hey, der ist vom Dach runtergefallen vor circa einer halben Stunde. Er hat keinen Puls. Wir warten gerade auf den Krankenwagen, dass er abgeholt wird. Und was machen verrückte Charismatiker, Pfingstler? Sie fangen an, in Sprachen zu beten. Amen. Halleluja. Und wir haben angefangen, in Sprachen zu beten und wir haben uns nichts Großes dabei gedacht, sondern wir beten, wie wir immer beten. Wir haben angefangen, in Sprachen zu beten. Und plötzlich, nach circa 15 Minuten, habe ich so einen wunderschönen, herrlichen Duft gerochen. Ich wusste, der Heilige Geist ist da. Und wenn der Heilige Geist da ist, dann ist alles möglich. Und wir haben weiter gebetet und nach weiteren 5 Minuten plötzlich siehst du diesen jungen Mann auf einmal. Und er ist wieder zurückgefallen. Und wir haben weiter gebetet. Und er macht zum zweiten Mal. Und ist wieder zurückgefallen. Wir haben weiter gebetet. Und dann beim dritten Mal ist er aufgestanden, nimmt sein Handy, sagt zu seinem Freund, ruf meine Frau an, alles ist in Ordnung. Was haben wir gemacht? Wir sind weitergelaufen. Wieso sind wir weitergelaufen? Keine Ahnung. In Jerusalem machen sie oft gegen 16.30 Uhr alles zu. Das heißt, wir hatten keine Zeit eigentlich für diesen Toten. Aber ist er nicht anyways. Und abends erst beim Abendessen gucken wir uns an und sagen, hey, wir haben einen Toten auferweckt. Hey, wir haben echt einen Toten auferweckt. Wieso? Weil Jesus solche Sachen macht. Weil Jesus solche Sachen macht. Und er braucht einfach nur verrückte Hände, die sich zur Verfügung stellen. Das ist das, was er macht. Er hat es einfach versprochen. Und das ist das, was wir glauben. Das ist das, was wir glauben. Und Gott möchte uns in diesen Ort der Begegnung führen. Schaut mal, 2. Mose 19, 4 steht, ihr habt gesehen, was ich den Ägyptern angetan und wie ich euch auf Adlerflügeln getragen und euch zu mir gebracht habe. Das ist die Endstation. Die Endstation ist immer die Begegnung mit Gott. Wir dürfen das nicht vergessen. Es gibt so viele Verheißungen, die Gott für uns hat. Die Verheißungen, auf die wir warten. Aber Verheißungen sind immer nur die Zwischenstation. Die Endstation ist die Begegnung mit Gott. Schaut mal, Mose ist ein Glaubensheld in Hebräer 11. Schaut mal, alles, was er wollte, ist mehr von Gott. Und wisst ihr, was krass ist? Er durfte die Verheißung nur von Weitem sehen und nie selber kosten. Und trotzdem war es der glücklichste Mensch der Welt. Weil die Begegnung verändert alles. Die Begegnung ist die Endstation. Die Verheißung einfach nur die Zwischenstation. Und wir brauchen diesen Ort der Begegnung. Ich will euch ermutigen, jeder von uns braucht diesen Ort der Begegnung, wo du weißt, dass du da immer wieder einkehren kannst und Gott auf eine Art und Weise begegnen, die alles andere um dich herum dich vergessen lassen. Und du einfach nur seine Gegenwart, seine Liebe, seine Gnade, seine Annahme, seine Kraft, seine Macht, seine Heiligkeit und Herrlichkeit genießen kannst. Jesus hatte diesen Ort. Der Ort hieß Gethsemane. Der Garten Gethsemane ist für uns bekannt, weil das der Ort war, wo Jesus gefangen genommen wurde und wo er gebetet hat. Aber wenn du dir die Evangelien, die synoptischen Evangelien anschaust, dann wirst du sehen, dass da steht, das war der Ort seiner Begegnung, solange er in Jerusalem war. Jesus begab sich regelmäßig an diesen Ort. Warum? Um seinem Vater zu begegnen. Und was ich dich ermutigen möchte, wenn du diesen Ort noch nicht hast, wenn du diesen Ort noch nicht kennst, dein Gethsemane, dann musst du dein Gethsemane finden. Den Ort der Begegnung mit deinem Vater, den Ort deiner Begegnung mit deinem Erlöser, den Ort deiner Begegnung mit dem Heiligen Geist. Du brauchst diesen Ort. Jeder Einzelne braucht diesen Ort. Wir sind abhängig von diesem Ort. Wenn Jesus sein Gethsemane brauchte, wie viel mehr? Wir. Die Geschichte, die es für mich am eindrücklichsten aufzeigt, wie sehr Gott eine Begegnung mit uns herbeisehnt. Und es gab einen Theologen, Montgomery Boyce, er sagt, das wichtigste Kapitel, das herrlichste Kapitel in der Bibel ist Hosea 3. Wieso ist diese Geschichte? Das ist eine Geschichte, die Geschichte von Hosea und Gomer ist so eine eindrückliche Geschichte. Und es zeigt uns so auf, wie sehr sich Gott eine Begegnung mit uns wünscht. Wie sehr Gott darum kämpft, in eine Begegnung mit uns zu kommen. Wie sehr Gott, die uns liebt, uns annimmt, auch wenn wir weglaufen. Und schaut mal, die ersten zwei Kapitel von Hosea, da liest du, dass Hosea zum Propheten berufen worden ist. Aber das Erstaunliche an ihm ist nicht, dass er Worte prophezeien wird, sondern Gott sagt, hey, bei dir wird's anders sein. Das, was du prophezeien wirst, wirst du auch ausleben. Sagt er, das ist interessant. Und was bedeutet das? Und Gott sagt, heirate eine Hure. Ich bin in einer patriarchalischen Gesellschaft aufgewachsen als Kroate. Als ich meine Frau geheiratet habe, habe ich zu ihr gesagt, hey, pass auf, falls du mich jemals verlässt, dann schmeiße ich alle deine Klamotten dir hinterher. Und irgendwann habe ich gemerkt, es ist nicht das, wie Jesus wäre. Und ich habe zu Gott gesagt, hey Gott, verwandle mein Herz. Ich will diesen Stolz, diesen männlichen Stolz, diesen kulturellen Stolz, will ich komplett loshaben. Und heute, 18,5 Jahre später, verheiratet, kann ich sagen, ich sage zu meiner Frau, Schatz, falls du mich jemals verlässt, dann komme ich mit. Und hier ist einer. Und Gott sagt, hey, du wirst diese Prophezeiung nicht nur aussprechen, du wirst sie ausleben. Und er sagt, geh und heirate eine Hure. Und er sagt, pass auf, und sie wird sich aber nicht verändern. Sie wird sich nicht ändern, sondern sie wird dich zum Gespött Israels machen. Sie wird dich bespucken, sie wird dich entehren, sie wird dich zum Gespött machen, sie wird dich verletzen, sie wird dich demütigen. Heirate sie. Und du denkst dir, hey, nein, 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 das geht nicht. Das geht nicht. Was wir heiraten. Gott will doch, dass mir gut geht. Und das ist diese Liebesgeschichte, wie sie Hollywood nie aufzeigen würde. Es ist diese ultimative Liebesgeschichte. Es gibt keine größere Liebesgeschichte. Warum? Weil es ist Hosea und Gomer. Und Hosea ist das Bild von Jesus Christus, der alles dafür tut, um uns, Gomer, die Fleischlichen, die Abtrünnigen, die immer wieder zurückgehen und zurückkehren und irgendwie sich ablenken lassen, immer wieder uns hinterhergeht. Und das ist für mich so dieses wunderbare Bild, fantastische, hervorragende, mein Hirn sprengendes Bild von dem, wie sehr sich Gott eine Begegnung mit uns wünscht. Und ganz, ganz oft ist es so bei uns, wir denken uns, hey, ich bin mir nicht ganz sicher, ob Gott das will, weiß man so, vielleicht muss ich ganz heilig sein oder ganz irgendwie besonders sein oder vielleicht eine Glatze wie Hirboi haben, vielleicht klappt es dann. Aber nein, 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 mehr als wir es wünschen, wünscht sich Gott eine Begegnung mit uns. Und schaut mal in Kapitel 2, Vers 7 steht, denn sie sagte, ich will meinen Liebhaber nachlaufen, die mir mein Brot und mein Wasser geben, meine Wolle und meinen Flachs, mein Öl und mein Getränk. Dann wird sie ihren Liebhaber nachjagen und sie nicht erreichen und sie wird sie suchen und nicht finden. Und dann weiter steht, dann wird sie sagen, ich will mich aufmachen und zu meinem ersten Mann zurückkehren. Denn damals ging es mir besser als jetzt. Aber sie erkannte nicht, dass ich es war, der ihr das Korn und den Most und das Öl gab. Und dass ich ihr das Silber vermehrte und das Gold. Und sie aber haben es für den Baal verwendet. Was sagt Hosea hier? Hosea sagt, dass Gomer fleischlichen Sachen nachgegangen ist. Sie hat rumgehurt. Sie hat nicht nur rumgehurt, sondern sie hat noch das Geld verprasst. Und schau mal, was sie sagt. Hey, sie war plötzlich nicht zufrieden mit dem, all dem Fleisch, in all dem, was die Welt ihr bietet, war sie nicht zufrieden. Und sie hat sich dann zurückgesehen, hat sie gesagt, lass mich zu meiner ersten Liebe gehen. Und du denkst, ja, das ist Hosea, aber das ist gar nicht Hosea, sondern das ist sozusagen die erste Person, von der sie irgendwie Zuneigung bekommen hat. Und sie will da wieder zurückkehren, aber sie erkennt nicht, sie denkt, sie geht von einer Sache zur nächsten. Sie versucht irgendwie ihr Glück hier zu finden, da in der Welt zu finden, bei der Party zu finden. Sie versucht ihr Glück hier bei dem Auto zu finden, bei dem Haus zu finden, sie versucht ihr Glück in dem Job zu finden, bei diesen Männern, bei diesen Frauen zu finden und nirgendwo findet sie es. Und dann sagt sie, und schaut mal, was Hosea mal gemacht hat. Er sagt, hey, sie denkt, die Versorgung kam von ihr, beziehungsweise von ihren Liebhabern. Aber was Hosea gemacht hat, er wusste, er hat nach ihr gesucht und er hat gehört, bei welchem Liebhaber sie gerade schläft. Und was er gemacht hat, er hat dann Gold genommen, er hat Flachs genommen, er hat Essen genommen und hat es vor die Tür gestellt, weil er sich so um seine Frau gekümmert hat, obwohl sie ihm gerade untreu ist. Er hat alles dafür getan und sie hat gedacht, oh, wie guck mal, wie das Leben ist, mir geht's ganz gut. Aber sie hat vergessen, sie hat nicht gesehen, sie hat überhaupt nicht geblickt, dass Hosea ihr immer hinterhergegangen ist und dieses Essen und all das vor die Tür gelegt hat. Hinter der Tür hat sie mit einem anderen Mann geschlafen und Hosea hat trotzdem sie versorgt. Wie groß ist die Liebe Jesu Christi für uns? Wie ist es unvorstellbar? Und sie, passt auf, und sie hat es für den Baal verwendet. Sie haben andere Götter angebetet, sie haben Partys gefeiert. Wow, hier ist Geld, hey, lass uns eine Party feiern. Und Hosea war treu und hat es trotzdem weitergemacht. Ich sagte, hey, wo ist sie? Wo ist meine Goma? Hat geklopft, habt ihr Goma gesehen? Ha, die Hure? In anderen Straßensprachen, die Schlampe? Was? Ha, du bist doch der verrückte Prophet, der hier hinterherläuft. Und er hat es überall, hat er geschaut, wo sie ist, um sie weiterhin zu versorgen, weil sie seine war, auch wenn sie ihm untreu war. Könnt ihr euch vorstellen, wie sehr sich Gott eine Begegnung mit uns wünscht? Könnt ihr euch vorstellen, wie der Schmerz ist von einem Hosea und er diesen Schmerz aber nicht Raum gibt, sondern sagt, nein, sie gehört mir, sie ist mein Fleisch, sie ist mein Leib, ich bin dafür da, um sie zu versorgen und er geht ihr ständig hinterher. Und dann kommen wir zum großartigsten Kapitel möglicherweise in der Bibel, weil da steht, Schaut mal, Kapitel 3, Abvers 1. Und der Herr sprach zu mir, geh noch einmal, liebe eine Frau, die sich von einem anderen lieben lässt. Was heißt das? Er sagt, hey, geh noch einmal. Er sagt, ich bin schon so oft gegangen. Und Gott sagt, geh noch einmal. Aber Gott, ich war schon so oft. Aber er sagt, geh noch einmal. Es lohnt sich. Aber Gott, nein, sie wird sich nicht ändern. Geh noch einmal, liebe eine Frau. Und Gott nennt sie Frau. Warum? Weil die emotionale Distanz zu seiner Ehefrau schon so groß ist, dass er nicht mal mehr Ehefrau nennt, sondern er sagt, geh noch einmal, liebe eine Frau. Geh noch einmal. Ja, wie oft, Herr? 7-mal, 70-mal, 77-mal, 7-mal, 77-mal. Wie oft, Herr? Egal. Geh noch einmal. Dann sagt er, die sich von einem anderen lieben lässt und Ehebruch treibt, hier ist, das ist sozusagen Gegenwart geschrieben. Er sagt, geh noch einmal, wo du sie finden wirst, du wirst sie mitten im Ehebruch finden. Aber ich will, dass du gehst, um sie kämpfst und sie zurückholst. Und dann sagt er, wie der Herr die Söhne Israel liebt, die sich aber anderen Göttern zuwenden und Traubenkuchen lieben. Wir können uns nicht vorstellen, wenn wir Jesus für etwas anderes eintauschen, wenn wir Jesus nicht nachfolgen und unseren Lüsten, unserem Fleisch, unserem Willen und so weiter nachgeben. Es ist wie Traubenkuchen im Vergleich zur Herrlichkeit Gottes. Was ist Traubenkuchen? Was ist Traubenkuchen? Und er sagt, geh noch einmal. Geh noch einmal. Und schaut mal, wo findet er sie? Vers 2 sagt, da kaufte ich sie mir für 15 Silberschekel und einen Homer Gerste und einen Lettech Gerste. Wisst ihr, wo sie sie finden? Er sucht sie, er klopft an der Tür an, er weiß, mit dem hat sie rumgehurt, mit dem hat sie rumgehört. Und er klopft nochmal und sie machen die Augen, hey, hast du Goma gesehen? Und er sagt, wen? Die Schlampe? Nein, geh weg von mir. Und er geht zum Nächsten und klopft wieder. Wen? Die Hure? Nein, du bist doch der verrückte Prophet. Nein, und es gibt keinen Ort, überall, bei ihren ganzen Liebhabern hat er sie gesucht, er hat sie nicht gefunden. Und er sagt sich, irgendwo muss sie doch sein, irgendwo muss sie sein. Wo ist Goma? Wo ist Goma? Gott hat gesagt, ich soll sie zurückholen. Wo ist Gomer? Und er findet sie auf dem Sklavenmarkt. Niemand will sie mehr haben. Niemand will sie mehr aufnehmen. Sie ist nichts mehr wert für niemanden mehr. Sie hat gedacht, sie liebt das Leben, sie liebt die Party, sie liebt die Welt. Und die Welt hat sie ausgespuckt wie ein Nichts. Und er findet sie auf dem Sklavenmarkt ohne Klamotten, einfach nur nackt dastehen. Und sie, um sie wird jetzt geboten, wer sie haben möchte. Wer will Goma haben? Und dann hörst du, hier haben wir Goma, die Hure, die Frau des Propheten. Wer bietet einen Schekel? Und dann hörst du von Person 1, ein Schekel. Du hörst von Person 2, zwei Schekel. Eine andere Person sagt, drei Schekel. Plötzlich hörst du vielleicht die Stimme des Hosea. Vier Schekel. Könnt ihr euch vorstellen, wie sich Goma gefühlt hat? Kann es sein? Kann es sein? In Scham, komplett. Sie fühlt sich nicht würdig, auch nur hochzuschauen, weil sie komplett entblößt worden ist. Die Welt hat sie ausgespuckt. Sie sagt sich, wie kann das sein? 5 Schekel, 6 Schekel, Hosea, 7 Schekel. Kann es sein, dass sich Hosea mich wieder zurückholen will? Kann es sein, dass Hosea um mich bietet? Kann es sein, dass Hosea wirklich derjenige wieder um mich, nach mir geschaut hat? 8 Schekel, 9 Schekel, 10 Schekel, 11 Schekel. 15 Schekel zum Ersten, zum Zweiten. Und dann kommt Hosea und sagt, 15 Schekel, ein Goma Gerste, ein Lettich Gerste. Und er hofft, dass er sie bekommt. Und dann zum Ersten, zum Zweiten, zum Dritten, die Hure gehört dem Propheten. Wieso ist hier Gerste erwähnt? Weil wenn du nichts mehr hast an Geld, dann gibst du alles, was du hast. Und das ist, was Hosea gemacht hat. Er hat alles zusammengekratzt, was er hatte. Er hatte 3 Kinder zu Hause verlassen von Gomer. Und er wusste, diese 3 Kinder sind wahrscheinlich nicht mal von ihm gezeugt. Und er hat sich um sie gesorgt. Er hat sich um sie gekümmert, weil ihre Mutter rumhurte. Und hier ist eine, er hat alles zusammengekratzt, um sie zurückzuholen. Gott hat alles zusammengekratzt, um uns in seine Gegenwart zu führen. Alles, alles. Er konnte nicht mehr geben. Er hat alles zusammengekratzt. Sein Sohn hat gesagt, ich gehe. Ich gebe für dieses Volk. Ich weiß, Herr, sie werden mir untreu sein. Ich weiß, Herr, sie werden immer wieder
der Welt nachlaufen. Ich weiß, Herr, sie werden immer wieder ihrem Fleisch nachgeben. Aber es lohnt sich. Ich gehe. Der ganze Himmel wurde zusammengekratzt. Und Jesus kam, hat sich zu nichts gemacht und ist gestorben am Kreuz, obwohl er vollkommen war. Die wundervollste Liebesgeschichte der Welt. Weil Gott sich so danach sehnt, in eine Begegnung mit uns zu kommen. Wir können uns das nicht vorstellen. Und dann lesen wir in Vers 3, und ich sagte zu ihr, viele Tage sollst du bei mir bleiben, du sollst nicht mehr huren und keinem Mann gehören, und auch ich verhalte mich dir gegenüber so. Schaut mal, was er macht. Er hat sie gekauft am Sklavenmarkt. Sie ist jetzt seine Sklavin, er hätte sie bespucken können, er hat sie besessen jetzt, er hätte mit ihr machen können, was er wollte, aber wisst ihr, was er macht mit ihr? Er wirft dir nichts vor. Er wirft dir nicht vor, wo sie war, sondern er sagt, bitte mach es nicht mehr. Und er sagt, hey, was er macht, er hat sie nicht als Sklavin behandelt, sondern er hat mit ihr den Ehebund erneuert. Er hat sich sowas von gedemütigt, um ihre Demütigung wegzunehmen. Und das ist das Letzte in 14 Kapiteln vom Hosea Brief, was du über dieses Ehepaar hörst. Du weißt nicht, ob sie ihm treu blieb, du weißt nicht, ob sie ihm am nächsten Tag wieder weggegangen ist. Aber Gott sagt, es lohnt sich trotzdem. Es lohnt sich trotzdem. Jesus sagt, es lohnt sich trotzdem, ans Kreuz zu gehen, weil es wird Menschen geben, wie in der Gemeindestrahle der Freude, die sich so danach sehen, in eine Begegnung mit mir zu kommen, die mich sehen werden, wie andere mich nicht gesehen haben, denen ich mich offenbaren kann, die nach meiner Herrlichkeit trachten werden und nach meiner Herrlichkeit beten werden und nach meiner Herrlichkeit schreien werden, und ich will mich ihnen offenbaren. Und wenn sie die Einzigen auf der ganzen Welt sind, es lohnt sich, ich gehe trotzdem. Amen. Wir können uns nicht vorstellen, wie sehr Gott sich eine Begegnung mit uns wünscht. Habt ihr die Geschichte gehört von einem jungen Mann? Das ist ein Gleichnis. Der ein Riesenhaus besaß. Er hat ein wunderschönes Haus gehabt. 3 Terrassen, 4 Balkone, Swimmingpool. Es war eine Riesenvilla mit einer Garage für 6 Autos. Und er hat ein tolles Leben genossen. Und eines Tages klopfte es an der Tür. Und er machte die Tür auf und ist sowas von begeistert. Und wen sieht er? Wieso ist er begeistert? Es ist Jesus. Und er sagt, Jesus, komm rein, sei mein Gast. Und er hat das schönste Zimmer im 2. Stock mit dem schönsten Blick, hat er für Jesus vorbereitet. Und er hat ihm dieses Zimmer gegeben und hat sich gesagt, Jesus, sei mein Gast, hier hast du das schönste Zimmer im Haus. Und er war so glücklich, dass Jesus in seinem Haus ist. Und am nächsten Tag klopfte es an der Tür und er geht und macht die Tür auf. Und es war der Teufel. Der Teufel hat die Tür aufgekickt und ist reingekommen, hat ihn angefangen zu schlagen. Und dieser junge Mann hat sich gewehrt und hat versucht, den Teufel irgendwie nach draußen zu jagen und hat es irgendwie geschafft, den Teufel wieder aus dem Haus zu bringen. Und er war überrascht. Jesus ist hier, aber Jesus greift nicht ein. Und er geht zu Jesus und sagt, Jesus, Jesus, hey, der Teufel kam und hat mich angegriffen. Wieso hast du nichts gemacht? Und Jesus sagt zu ihm, hey, ich wollte, aber ich bin einfach nur ein Gast in deinem Haus und ich konnte nicht, als Gast kann ich nicht machen, was ich will, sondern was der Herr will. Und er hat sich gedacht, oh nein, Jesus, hey, tut mir echt leid. Hey, du kriegst das ganze Stockwerk, genießt das ganze Stockwerk, nicht nur dieses eine Zimmer, sondern wirklich das ganze Stockwerk sollst du benutzen, du sollst es einfach nur genießen. Und er hat sich wieder gut gefühlt, hat gesagt, ah ja, stimmt. Und am nächsten Tag klopft es wieder. Und wieder ist es der Teufel. Der Teufel kickt die Tür ein und kommt rein und verschlägt ihn. Er ist blutüberströmt und schafft es gerade so noch, irgendwie den Teufel wieder nach außen zu bringen. Und jetzt ist er aber richtig sauer und kommt zu Jesus und sagt, Jesus, ich habe dir das schönste Stockwerk gegeben in meinem Haus und du hast wieder nichts gemacht. Und Jesus sagt, ich wollte, aber ich bin nur zu Besuch bei dir. Ich bin einfach nur ein Gast bei dir. Als Gast kann ich nicht tun, was ich will. Und dann ist es ihm eingefallen, er hat gesagt, Jesus, tut mir so leid. Und hat gesagt, hier sind die Schlüssel meines Hauses. Sei du der Herr, lass mich einfach nur dein Gast sein. Und am nächsten Tag klopft es wieder und er wollte die Tür aufmachen und dann kommt Jesus von oben und sagt, hey, nein, du bist mein Gast, lass mich die Tür aufmachen. Und er macht die Tür auf und der Teufel ist es wieder und der Teufel sieht Jesus, geht auf die Knie und sagt, oh Herr, tut mir leid, ich habe mich in der Adresse vertan. Alles, was es braucht, ist unser Leben, Jesus, komplett zu geben. Und wenn er der Herr unseres Lebens ist, dann musst du dir keine Gedanken machen über den Teufel. Dann musst du dir keine Gedanken machen, was er dir antun kann. Dann bist du in seiner Hand. Er ist unser Herr, er ist der Herrscher. Und er ist derjenige, der nach dir Ausschau hält und dich wie seinen Augapfel betrachtet. Er hat eine Begegnung mit dir. Lass uns in diese Begegnung mit ihm hineingehen. Es ist eine Begegnung, die er sich so sehr wünscht, die viel größer, viel tiefer, viel inniger ist, als wir es jemals uns vorstellen können. Das ist, was Gott haben möchte. Amen. Amen.